Ja, ihr habt gerade eine Predigtreihe zum Thema Geld und da hat mich Markus eingeladen, auch was dazu zu sagen. Und interessanterweise, vor 14 Tagen waren wir auf einem Geburtstag bei einem Freund und wir saßen neben einem Mann, den kannten wir nicht und haben dann so gefragt, wie er mit unserem Freund bekannt ist und er hat uns ein bisschen erzählt. Und dann, das ging ganz schnell, hat er uns erzählt, dass er Millionär ist und dass er mit 38 Jahren so seine erste Million gemacht hat und mittlerweile hat er mehrere davon und hat uns davon vorgeschwärmt, wie toll das ist, wenn man richtig viel Geld hat und hat gesagt, seitdem fühle ich mich total frei. Also das gibt mir Sicherheit, jetzt kann ich machen, was ich will und hat uns einige Beispiele erzählt und so seine These war, 90% aller Probleme, mit denen man zu tun hat, die lassen sich mit Geld lösen. Und das fand man interessant. Wir haben ihn versucht, ein bisschen da zu hinterfragen, aber er hat uns da das sehr glaubhaft vermittelt, dass er da wirklich davon überzeugt ist. Und diese Botschaft, die prasselt ja auf uns jeden Tag ein, ne? Wir leben in einem materialistischen Land, wo Besitz, wo Geld eine Riesenrolle spielt. Und die Werbung, die macht uns das immer wieder klar. Kauf dir dieses Gerät, dieses Auto, diese Kaffeemaschine, dann fühlst du dich besser, dann geht dir es besser. Und um dir das alles leisten zu können, brauchst du Geld. Also such dir einen guten Job, wo du viel verdienst, eine gute Anlagestrategie, wo dein Geld mehr wird. Und so die Botschaft, die seit deiner frühesten Kindheit auf dich einprasselt ist, Geld oder Besitz macht glücklich. Und die Frage ist jetzt, bei dieser ganzen Predigtreihe, glaubst du diese Botschaft? Lässt du dein Leben davon prägen? Weil wie du mit Besitz umgehst, das hat einen gewaltigen Einfluss darauf, ob dein Leben gelingen wird oder nicht. Da sind sich, glaube ich, alle einig, bloß andere, jeder definiert das ein bisschen anders. Und ich möchte heute mit euch mal einen Text anschauen aus der Bibel, wo das erste Mal um das Thema Besitz geht. Also da kommt zum ersten Mal das Wort Besitz in der Bibel vor. Und wir sehen da gleich verschiedene Menschen in diesem Text, die eine unterschiedliche Einstellung zu Besitz haben, die da unterschiedlich damit umgehen. Und das ist aus dieser ganzen Abrahams-Geschichte aus dem ersten Buch Mose. Und wir gucken uns heute das Kapitel 14 an, aber da steht schon im 13. Kapitel, im zweiten Vers, da heißt es wörtlich, Abraham war sehr reich, steht in der Elberfelder, aber wenn man es wörtlich übersetzt, heißt Abraham war sehr schwer an Vieh, an Silber und Gold. Ne, das fand ich interessant. So das hebräische Wort für Besitz ist Kavod, das meint Gewicht, Ehre, Reichtum, kann man ganz verschieden übersetzen, Herrlichkeit. Und das ist so die erste Wahrheit, die man hier finden kann, ist Besitz, das gibt dir Gewicht. Also wer reich ist, der hat Ansehen. Wenn ein Reicher was sagt, dann hören die Leute hin. Weil wenn Reiche irgendwas machen, dann hat das Einfluss auf viele verschiedene Leute. Als Elon Musk vor ein paar Jahren gesagt hat, dass er in Brandenburg eine große Fabrik bauen will, da haben viele Leute hingehört, weil das verändert den ganzen Landstrich. Das sorgt für Arbeitsplätze und da wird eine ganze Infrastruktur umgestellt, damit er da eine Fabrik hinkommen kann. Aber Reichtum hat auch eine Kehrseite, ne? Reichtum, ne, im hebräischen Gewicht, Schwere. Reichtum wird eine Last. Also je mehr du hast, umso mehr Dinge musst du dich kümmern. Mir hat vor einer Zeit jemand gesagt, dass er so froh ist, dass er endlich sein Haus verkauft hat. Da war schon älter und hat gesagt, ich bin so froh, dass ich mich damit nicht mehr darum kümmern muss. Kein Rasen mähen, ich muss kein Rasen mehr mähen, ich muss nicht mehr Laub wegmachen. Und ich habe eine Menge an Arbeit, die jetzt weg ist. Und je älter man wird, desto mehr merkt man, das ist gar nicht so einfach, den ganzen Besitz zu pflegen. Also jedes einzelne Ding, was du besitzt, verlangt Zeit von dir. Und das macht Arbeit. Und irgendwann wird dir das zur Last. Und trotzdem hat Besitz so eine ganz große Anziehungskraft. Also viele Menschen über die ganzen Jahrhunderte, die haben davon geträumt oder haben auch viele Dinge dafür unternommen, um reich zu werden, um zu Besitz zu kommen. Und wir lesen es auch in dieser Abrahamsgeschichte. Auf den Neffen von Abraham, den Lot, hatte Besitz auch eine ganz große Anziehungskraft. Er hat es bei seinem Onkel gesehen, dass der stinkreich war und der wollte auch reich werden. Und im Kapitel 13, darum geht es heute nicht, aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Vorgeschichte, da lesen wir, dass Lot und Abraham zusammenwohnen. Beide, damals war Besitz, hat sich in Vieh ausgedrückt, die hatten beide Riesenherden und dort auf dem Gebiet Land, wo die waren, ist es halt knapp geworden und die sind sich immer wieder ins Gehege gekommen. Und Abraham kommt auf die Idee und sagt, wir müssen uns irgendwie trennen, wir müssen das Land unter uns aufteilen. Ich habe euch hier mal eine schematische Karte vom Land Israel mitgebracht, also wo die damals gewohnt haben. Und man sieht halt, man hat halt so links und rechts vom Jordan ein Gebirge, so mittendrin ist die Jordanebene. Und das Interessante fand ich, wenn wir heute auf eine Landkarte gucken, die ist immer genordet. Ne? Also oben ist Norden und rechts ist Osten, links ist Westen. Und damals bei denen, die haben sich das anders vorgestellt. Also die haben nach Osten geschaut, bei denen war oben Osten und links war Süden und rechts war, nee, rechts war Süden, links war Norden. Und Abraham macht jetzt seinem Neffen den Vorschlag, die stehen dort auf dem Berg und schauen auf die Jordanebene runter. Also das ist ihre Blickrichtung. Und Abraham sagt zu dem Lot, pass auf, du kannst dir jetzt ein Stück Land aussuchen. Wenn du nach rechts gehst, also nach Süden gehst, dann gehe ich nach links, nach Norden. Und Lot sagt, das ist ziemlich frech, also das fällt beim ersten Mal lesen nicht auf, der sagt, okay, das machen wir so. Er dreht sich um 90 Grad und sagt, ich nehme Osten, du nimmst Westen. Ich nehme das ganze Talebene und du kannst das Gebirge nehmen. Also er versucht sein Onkel übers Ohr zu hauen und sagte so, im Tal ist natürlich das besser bewässert, ist ein besserer Weideland. Und der Abraham lässt sich das gefallen. Also für ihn ist offensichtlich Besitz nicht so wichtig und er sagt, mir ist es lieber, im Frieden mit meinem Neffen zu leben und der kann von mir aus das bessere Stück Land haben und ich nehme halt das, wo nicht so sehr viel wächst. Und dem Lot ist der Besitz so wichtig, dass er sagt, okay, er geht also zu ein bisschen mit krummen Mitteln ran, haut seinen Onkel übers Ohr. Und dann lesen wir noch weiter, dort in dieser Ebene, da gibt es eine Stadt, die ist böse, Sodom. Und das wissen alle ringsrum, dass die ohne Gott leben, dass die gegen Gott leben. Und der Abraham hält sich von dieser Stadt fern. Er sagt, ich möchte mich von den Leuten nicht beeinflussen lassen. Und wir lesen, der Lot, der zieht mit seinen Herden, mit seinen Zelten bis direkt vor die Stadt, nimmt mit denen Kontakt auf. Also da geht Kompromisse ein. Er sagt, mir ist Besitz so wichtig, dann nehme ich das in Kauf, dass meine Familie, meine Frau, meine Kinder von dieser bösen Stadt beeinflusst werden. Das wird schon irgendwie gut gehen. Und das ist jetzt eine Frage an euch. Wie viel ist euch Besitz wichtig? Also geht ihr Kompromisse ein, um einen höheren Verdienst zu haben, um eine bessere Arbeitsstelle zu haben, wo ihr sagt, da müsst ihr aber Entscheidungen treffen, die ethisch nicht in Ordnung sind. Aber ihr kriegt mehr Geld. Und oder dieser Vorschlag, meine Kinder sollen es besser haben. Und um mehr Geld zu bekommen, mehr Besitz zu haben, da bringe ich die in Gefahr. Also das ist die Frage, ne? Haben es Kinder wirklich besser, wenn sie hinterher mehr Besitz haben, aber ihre Beziehung zu Gott kaputt ist oder sie mit Gott nichts anfangen wollen. Ne? Das ist so eine tägliche Entscheidung. Also was ist für dich ganz oben, Besitz oder Gott? Und ich habe mich gefragt, warum sehnen sich denn Menschen so sehr nach Besitz? Warum wollen die so ein schönes Leben? Ne? Gerade durch dieses Gespräch mit diesem Millionär. Und er hat mir eine Reihe von Dingen gesagt, die ich euch mal hier aufgelistet habe. Also wenn man reich ist, dann hat man ja wirklich ein angenehmes Leben. Man kann sich viele Dinge leisten, die schön sind. Ein tolles Haus, ein Pool, ein schönes Auto, noch ein Wochenendhaus. Man hat Sicherheit. Ne? Reiche, die wohnen auf der ganzen Welt in Gegenden, wo es wenig Kriminalität gibt. Also in anderen Ländern, das sind diese Wohngebiete von Reichen noch eingezäumt. Da hat man noch Wachen davor, damit dort keine Bettler, keine kriminellen Leute hinkommen. Die haben ihr Geld gut angelegt, die haben Goldreserven. Reiche sind in der Regel auch schön. Die können dafür sorgen, dass sie schön sind. Die haben schöne Klamotten und bessere Körperpflegeprodukte. Bei uns in der Gemeinde geht eine Frau seit kurzem, und das wusste ich gar nicht, dass das bei uns in der Nähe gibt, der hatte ihr Chef in so eine ganz kleine Firma, die haben eine Kosmetikfirma, da kostet so eine Tube an Gesichtspflegeprodukten, das ist 50 Milliliter, die kostet mindestens 200 Euro halt, ne? Und also und aufwärts halt, ne? Das, da kaufen halt so reiche Leute aus Russland, aus Saudi-Arabien, die kaufen dort bei denen ein halt, ne? Und das hilft wirklich. Also die ist auch schon älter, hat keine Falten im Gesicht, die kann diese Produkte nutzen. Also der ist dort mit Medizinern im Austausch und das ist wirklich super. Ne, Reiche können sich Schönheits-OPs leisten, die können sich schöne Abenteuer leisten, die haben exotische Urlaube, die haben teure Hobbys, die haben ein eigenes Flugzeug. Die haben Bedeutung. Je reicher du bist, desto mehr Einfluss hast du. Die sind in der Regel gesünder. Also die haben eine bessere ärztliche Versorgung, die haben, können sich besser ernähren. Die leben im Durchschnitt wesentlich länger als arme Leute. Die haben Freude in der Erfüllung, die können sich das holen, was ihr Herz begehrt. Und die können in der Regel vieles Unangenehme aus ihrem Leben fernhalten. Und jetzt ist die Frage, ist das schlecht, dass man sich noch so im Leben sehnt? Und ich glaube nicht, weil Gott hat diese Sehnsucht in uns reingelegt. Genau für so ein Leben ist jeder Mensch geschaffen worden. Als Gott die ersten Menschen geschaffen hat, dann hat er sie an den Platz gesetzt, den Garten Eden, wo es all diese Dinge gab. Also alles, was hier steht auf dieser Liste, die waren dort sicher, die waren gesund, es gab keinen Tod, die waren reich. Ne? Da wird ja extra berichtet, dass es dort in Eden oder dort in der Nähe, da gab es Edelsteine, da gab es Gold. Also das war ein Platz, wo es alles gab. Und dafür sind ja Menschen geschaffen worden. Und seitdem wir Menschen den Garten Eden verlassen mussten, ist diese Sehnsucht in uns drin. Ich will das wieder zurückhaben, auch wenn Leute nicht religiös sind. Das ist ganz tief in uns drin. Ich möchte so einen Ort haben, wo mir es gut geht, weil wir dafür geschaffen worden sind. Und viele Menschen, die versuchen mit Besitz, sich das Paradies zu erschaffen, wieder zurückzuholen. Und das gelingt auch für eine Weile. Doch die Bibel macht deutlich, du kannst mit deinen eigenen Mitteln das Paradies nie zurückholen ohne Gott. Also du wirst am Ende wirst du enttäuscht werden. Weil wenn Gott nicht im Paradies ist, dann ist es kein Paradies mehr. Und darum geht es jetzt in dieser Geschichte. Das ist nämlich der vierte Punkt, dass Besitz unbeständig ist. Du kannst deinen Besitz nicht behalten. Der wird vergehen. Also Besitz ist nicht treu. Besitz bindet sich nicht an dich. Der geht zu dem, der mehr Macht hat. Und darum geht es hier in dieser Geschichte. Und ich lese mal 1. Mose 14, die ersten drei Verse. Ich habe jetzt vorher nicht gefragt, ich habe jetzt die Elberfelder. Das ist ein bisschen kompliziert. Viele Namen. Ich hoffe, ihr kriegt ja mit, um was es geht. Da heißt es, und es geschah in den Tagen am Raphaels, des Königs von China, Arjochs, des Königs von Elasar, Kedor Laomas, des Königs von Elam und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Adma, und Shemeber, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Siddim, das ist das Salzmeer. Also, das ist der erste Krieg, der hier in der Bibel berichtet wird. Also die erste bewaffnete Auseinandersetzung. Und wenn man so die Zeitrechnung, die vorher in der Bibel steht, so wo die Generationsfolgen sind, wenn man das ganz wörtlich nimmt, dann wäre das ja so ungefähr 370 Jahre nach der Sintflut. Also das heißt, es gibt noch gar nicht so sehr viele Menschen auf der Erde. Das sind jetzt nicht Riesenheere, die dort kommen. Ne? Das sind alles in der Regel Stadtkönige, die über ein kleines Gebiet herrschen. Und da gibt es halt vier Großkönige, ne, die werden hier beschrieben, die sind hier in Mesopotamien, also im Zweistromland, heutigen Iran, Irak. Und die haben dort im heutigen Israel, am Toten Meer, haben die dort mehrere Gebiete unter ihrer Kontrolle, die müssen Tribut an sie zahlen. Da heißt es ja weiter, Vers 4, 12 Jahre hatten diese fünf Stadtkönige dort in Israel, hatten sie Kedor Laomer gedient, im 13. Jahr aber empörten sie sich. Also die mussten Tribut zahlen und die fünf sagen, okay, wir lehnen uns gegen unseren Oberherrn auf und haben das Geld selber. Und dann geht es weiter, Vers 5. Und im 14. Jahr kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter bei Ashtaroth, Karnaim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kirjatayim und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das an der Wüste liegt. Dann wandten sie sich um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die zu Hatzetzon Tamar wohnten. Also sind jetzt viele Namen. Also nochmal ganz kurz, dort unten, wo heute das Tote Meer ist, das war früher noch nicht so weit runter, da war ein Tal, da waren so 5 Städte, um die es geht. Ne? 2 davon, Sodom und Gomorra, die sind die bekanntesten. Und diese 4 Großkönige, die ziehen jetzt dort runter und auf ihrem Weg dorthin zu diesen Königen, die dort den Aufstand gemacht haben, da besiegen sie 6 andere Völker, die dort auf dem Weg liegen. Die haben vielleicht sich auch aufgelehnt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die scheinen sehr, sehr mächtig zu sein. Und dann geht es hier weiter. Vers 8, und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar. Und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sie im Tal Siddim. Also das Tal Siddim ist jetzt dort, wo heute das Tote Meer ist. Gegen Kedor Laomer, den König von Elam und Tidal, den König von Goyim und Amraphel, den König von China und Arioch, den König von Elassar. 4 Könige gegen die 5. Im Tal Siddim aber war Asphaltgrube neben Asphaltgrube. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein, die übrigen aber flohen ins Gebirge. Also vielleicht mal kurz eine Zwischenbemerkung. So Asphalt, diese Asphaltgruben, das gibt es heute noch. Da hat man praktisch unterirdisch hat man so eine Erdölquelle und das Erdöl, was an die Oberfläche kommt, das ist dann sehr dickflüssig. Und das wird dann irgendwann verkrustet, das, und das wird dann zu Asphalt. Und ihr seht mal hier so ein paar Beispiele, also wie das dann aussieht. Und das blubbert auch manchmal ein bisschen. Und das gibt es heute leider noch, dass dort in so eine Grube Leute reinfallen halt. Ne? Also man hat hier so einen armen Menschen, der dort reingefallen ist und ist von Kopf bis Fuß mit Asphalt überzogen. Und das hier ist irgendwo in Russland gewesen, wo das passiert ist. Und die Ärzte haben das dann sehr mühsam dort alles dort abgezogen. Halt. Also sehr schmerzhafter Prozess, dass man den wieder davon frei bekommt. Na, also so ging es diesen Königen hier. Und jetzt Vers 11. Jetzt diese 4 Großkönige, die losgezogen sind, besiegen diese Stadtkönige. Und dann heißt es extra von dem Besitz, da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, also seinen Besitz, und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Also hier fällt auf, der Lot wohnt mittlerweile in Sodom, also nicht mehr bloß vor den Toren der Stadt. Er hat noch mehr Kompromisse ist er eingegangen. Und da ist vorher ausdrücklich die Rede davon gewesen, dass die Bewohner der Stadt böse waren. Und der Lot, der setzt seine Familie bewusst diesen bösen Einfluss aus, weil er reich werden will. Ne? Und sein Ziel war, mehr Besitz zu bekommen. Und jetzt ist sein ganzer Besitz in den Händen von anderen. Und er selber ist zum Besitz geworden. Und das macht die Bibel immer wieder deutlich. Besitz ist unbeständig. Also du kannst nochmal zurück. Du kannst Besitz nicht festhalten. Jesus sagt das mal so ganz deutlich. Er sagt, sammelt euch keine Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe stehlen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dein Besitz kaputt gehen kann. Also dein Haus kann verbrennen, du kannst einen Unfall haben, dass dein Auto kaputt, dass deine Sachen kann verschimmeln. Also wir haben das mal sehr eindrücklich erlebt. Ich habe meine erste Hochzeitspredigt machen müssen und habe gedacht, ich brauche mal was Ordentliches anzuziehen. Und bei meiner Größe ist es gar nicht so einfach. Und wir haben dann uns in Anzug von der Firma Boss geleistet, weil das halt gepasst hat. Und wir sind davon ausgegangen, okay, wir geben jetzt so viel Geld aus, aber das hält ja dann ein Leben lang. Das kann ich dann auf vielen Hochzeiten anziehen. Und ich bin nicht so der Anzugträger und habe den dann in den Schrank gehängt. Das nächste Jahr war wieder eine Hochzeit. und ich nehme den raus, den Anzug, und das, der ganze Rücken von dem Sakko war alles von Motten zerfressen halt, ne? Also da bin ich an diesen Vers erinnert worden, also dass man keine Schätze auf der Erde sammeln sollen, weil die Motte das zerstört halt, ne? Unter anderem, so, das war für uns so die Lektion, wo du denkst, das habe ich jetzt immer, das kann ganz schnell weg sein. Und dann geht es ja weiter, Vers 13. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abram, dem Hebräer. Er wohnte unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Sie waren Abrams Bundesgenossen. Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her und seine Knechte und schlug sie und jagte sie ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und, jetzt wieder der Besitz erwähnt, und er brachte die ganze Habe zurück. Und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück. Und auch die Frauen und das Volk. Also, Abraham hat ja so eine kleine Privatarmee, hat noch Verbündete, die haben auch noch Leute. Es waren vielleicht 500 Leute, vielleicht 600, keine Ahnung. Und die besiegen jetzt diese vier Großkönige. Ne, die waren langsam unterwegs, die hatten Viehherden mit, hatten Sklaven mit und die konnten sich nur langsam vorwärts bewegen. Und die denken, wir haben ja jetzt 11 andere Könige besiegt, uns kann ja jetzt nichts mehr passieren. Und dann kommt der Abraham und besiegt sie. Also offensichtlich gab es noch nicht so viele Leute dort. Es wird ja nicht von einem Wunder berichtet. Und er besiegt die alle. Das heißt, Abraham hat jetzt all diesen ganzen Besitz von all diesen Städten, was die vorher erobert hatten, und er ist jetzt theoretisch der mächtigste Mann dort im Nahen Osten. Er hat die Großkönige ja besiegt. Also theoretisch könnte sich Abraham jetzt selber zum Großkönig machen. Er könnte über all diese Städte herrschen, könnte Tribut von ihnen verlangen mit seinen Kollegen. Und die Einwohner der Städte hätten wahrscheinlich gerne an ihn Tribut bezahlt, weil sie gesagt haben, das ist besser, den Abraham zum Chef zu haben als die anderen. Und jetzt zieht er mit diesem ganzen Besitz wieder nach Süden und in seine Heimat. Und jetzt kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung. Also sie kommt dort in ein Tal und dort wird Abraham gleich auf die Probe gestellt. Und die Bibel macht das deutlich, Besitz ist eine Versuchung. Also Besitz ist nicht böse. Also viele Leute in der Bibel, die hatten richtig viel Geld. Na, Abraham war wahrscheinlich der reichste Mann damals in der ganzen Umgebung. David war reich, Salomo war reich. Also das war der reichste Mann, den es damals gab. Also Besitz ist nicht böse an sich, aber in Besitz steckt eine Versuchung drin und die möchte ich mal vorlesen. Da steht in 1. Timotheus 6, da steht, was die Versuchung ist. Da heißt es im Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Na, also hier steht es ja nochmal, dass Gott uns reichlich darreicht zum Genuss. Also Gott ist nicht gegen Besitz, er ist nicht gegen Luxus. Wenn du das hast, genieß es, nimm es aus Gottes Hand, aber die Versuchung ist, setz nicht deine Hoffnung drauf. Vertrau nicht darauf. Wär nicht hochmütig, wär nicht stolz und denk, ich bin jetzt besser als andere, weil ich reich bin. Und denk nicht, weil ich jetzt viel Geld habe, deshalb kann ich mich gegen alle Sachen absichern. Es gibt viele Dinge, da kannst du dich nicht dagegen absichern. Und also die Bibel macht deutlich, es ist möglich, reich zu sein und gleichzeitig eine enge Beziehung zu Gott zu haben. Aber es ist eine Gefahr drin. Und, ne, Jesus sagt auch, dass es selten ist, halt, ne? Dass er sagt, ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Also das heißt, Reiche haben es auch ein bisschen schwerer. Und die Versuchung bei dem Abraham war jetzt, an was würde er sein Herz hängen? An den Besitz, dass er sagt, jetzt habe ich den ganzen Besitz des Landes, das haben andere für mich schon zusammengesucht, ich muss es jetzt bloß noch behalten. Oder hängt er sein Herz an Gott? Und sie kommen in dieses Tal, das ist das heutige Kidron-Tal. Also da standen wahrscheinlich noch nicht diese Häuser im Hintergrund. Und dort begegnen ihnen jetzt zwei Könige. Und das lese ich mal vor. Das ist der Rest von dem Kapitel ab Vers 17 im 1. Mose 14. Da heißt es, und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus. Also das ist der, der gerade in dieser Asphaltgrube gefallen war. Da hat sich wahrscheinlich gerade das Zeug wieder abgepuppelt. ihm entgegen in das Tal Schawi, das ist das Königstal, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, oder gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger an deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich gebe dir nicht mal den Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. Damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur für die Knechte, nur das, was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind. Aner, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil haben. Also, es kommen zwei Könige auf den Abraham zu und beide wollen was von dem Abraham. Und beide möchten sich mit ihm verbünden. Beide wollen Freund mit ihm werden. Und auf der einen Seite kommt der König von Sodom, der macht ihm ein verführerisches Angebot, und auf der anderen Seite kommt der Melchisedek. Der Melchisedek wird hier beschrieben, der ist Priester von dem, was später Jerusalem geworden ist. Damals hieß es noch Salem, und er war gleichzeitig Priester. Also es gab offensichtlich damals Leute, die an den wahren Gott geglaubt haben, der Himmel und Erde geschaffen hat. Außer Abraham gab es in verschiedenen Gegenden, und dort in Jerusalem muss es irgendeine Art Heiligtum gegeben haben, muss es einen Altar gegeben haben, wo der Melchisedek diesem wahren Gott geopfert hat. Und der Abraham erkennt diesen Melchisedek an als jemand, der über ihm steht. Im Hebräerbrief wird es nochmal aufgegriffen und da wird dieser Melchisedek zum Vorbild für Jesus. Und der König von Sodom dagegen, also hast auf der einen Seite den Melchisedek, das ist so ein Vorbild für Jesus, und auf der anderen Seite den König von Sodom, das wird hier deutlich, der ist so ein Bild für einen Teufel. Also der Melchisedek, der redet und handelt wie Jesus, und der König von Sodom handelt so wie der Teufel, und jetzt steht sich so Licht und Finsternis gegenüber und beide reden auf den Abraham ein und wollen was von dem, und Abraham muss sich jetzt entscheiden, mit wem von beiden verbünde ich mich jetzt. Und das Interessante ist, das Erste, was der König von Sodom zu Abraham sagt, ist, gib mir. Also da will was von Abraham, und der König von Sodom, der kommt und schenkt dem Abraham was. Der kommt mit Brot und Wein, das ist so eine Geste, wir essen zusammen, wir sind Freunde und wir gehen in Bund miteinander ein. Und dann segnet er den Abraham und macht nochmal deutlich, dass du hier gesiegt hast gegen die Könige. Das hast du Gott zu verdanken. Gott hat dir das geschenkt, er hat dir den Sieg gegeben und er hat dich gesegnet. Und das ist, glaube ich, auch heute für uns wichtig. Wenn du viel Besitz hast, wenn dir es gut geht, wenn du eine gute Arbeit hast, gut verdienst, dann hast du das nicht dir selber zu verdanken. Also ja, du warst fleißig, du hast gelernt für dein Studium, du hast dich dort angestrengt, machst einen guten Job auf Arbeit, aber dass du das machen kannst, das hat Gott dir geschenkt. Er hat ja dir Intelligenz gegeben, er hat dir Eltern gegeben, die dir eine gute Arbeitsethik beigebracht haben, dass du fleißig bist, dass du dranbleibst, dass du Sachen durchziehst. Er hat dir eine körperliche Gesundheit gegeben, hat dir die Kraft gegeben, dass du das überhaupt machen kannst. Und das ist nicht, dass du sagst, ich habe das aus meiner Kraft bekommen. Und du hast gute Voraussetzungen. Du lebst in einem der reichsten Länder der Welt, immer noch. Wenn du im Monat mehr als 1.000 Euro bekommst, dann gehörst du zu den 8% der reichsten Leute, die es in der Welt gibt. Also das muss man sich mal bewusst machen. 1.000 Euro sind in Deutschland nicht viel, aber weltweit ist es richtig viel. Und in anderen Ländern, da arbeiten Leute auch hart und sind fleißig und lernen viel. Und trotzdem kann es passieren, oder ist es häufig so, dass sie sich keinen Besitz ansammeln können, weil sie ihnen durch korrupte Behörden oder durch Kriminelle weggenommen wird. Ne? Obwohl sie sich genauso anstrengen wie du. Und der König von Sodom, der kommt jetzt und sagt zu dem Abraham, gib mir die Seelen, den Besitz aber behalte für dich. Ne? Das ist die Versuchung, die der Teufel an uns stellt. Also du sagst, du kannst den ganzen Besitz behalten, du kannst dein ganzes Leben und den Besitz drehen, ich will nur deine Seele. Also den Besitz kannst du kriegen, du musst dich nicht mal vor mir niederbeugen. Ne? Also das Gleiche hat ja, der Teufel hat ja den Herrn Jesus versucht, mit Besitz dazu zu bringen, er hat ihm die ganzen Reiche der Welt angeboten und gesagt, du musst dich nur vor mir niederbeugen, bloß mal kurz, dann kriegst du das alles. Ne? Und das geht ja noch so weit, dass der Teufel verlangt ja nicht von uns, dass wir ihn anbeten. Es reicht schon, wenn wir uns nur um Besitz drehen und Gott außer Acht lassen. Das ist schon gut genug. Ne? Und Jesus hat es damals durchschaut. Er hat gesagt, geh hinter mich, Satan, oder geh weg von mir. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Besitz. Ja, du wirst immer einen von beiden hinten ansetzen. Und du musst dich dafür entscheiden, wem du dienst. Ne? Also die Handbewegung des Teufels ist, nimm. Ne? Also etwas nehmen und festhalten. Und das ist meins. Und das steckt ja schon in Kindern drin. Also wenn man Kinder beobachtet beim Spielen, da hört man ganz schnell, das ist mein Spielzeug und das habe ich gehabt. Das muss man Kindern nicht beibringen. Ne? Das steckt so ganz tief in uns drin. Und ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Das ist ein Video, das wollte ich euch mal vorspielen. Hat es wahrscheinlich nicht übertragen. Ne? Naja, gut. Also, dann erzähle ich euch das Video. Das ist ein Bericht von einem afrikanischen Stamm und wo ein Mann in der Wildnis ist und sucht eine Wasserquelle und er weiß nicht, wo die ist, aber er weiß, hier gibt es Affen ringsrum, gibt es Paviane, die wissen, wo die Wasserquelle ist, aber die verraten mir das nicht. Und seine Idee, dort ranzukommen ist, er hat dann so einen Dreckhaufen, wo er ein Loch reinbohrt und macht eine Vertiefung rein und in diese Vertiefung legt er ein paar Nüsse rein. Und die Affen beobachten ihn. Und er weiß, wie die Affen ticken. Und die Öffnung ist aber bloß so ganz klein, dass der Pavian seine Hand dort reinstreckt. Und er nimmt dann die Nüsse und hält die fest. Und dann kommt der Mann dazu. Und der Affe will ja unbedingt seinen Besitz festhalten. Und weil er nicht loslässt, ist er dort gefangen. Und dann nimmt ihn der Mann gefangen, macht einen Strick um den Hals und gibt dem Salz zu essen, sodass er immer mehr Durst bekommt. Und hält ihn so mehrere Stunden, fast einen Tag gefangen. Und dann lässt er ihn los und dann rennt der Affe wie ein Verrückter auf die Wasserquelle zu und dann weiß er, wo Wasser ist halt. Ne? Das ist die Geschichte. Aber wir verhalten uns als Menschen manchmal so wie so ein Affe. Ne? So eine Affenfalle, wo du sagst, ich habe was und ich lasse das nicht mehr los, selbst wenn ich dadurch versklavt werde, selbst wenn ich dadurch gefangen genommen werde. Und das ist hier die Gefahr, ne? Dass der König von Sodom dem Abraham anbietet, behalte den ganzen Besitz. Gib mir nur die Seelen. Also er meint zwar hier die Menschen, ne, aber man kann das übertragen. Ich will eigentlich den Kern der Menschen, die Seele und ich möchte das unbedingt haben. Und bei dem Lot war das so. Der Lot, der wollte unbedingt Besitz haben und Gott hat ihn ja hier gewarnt. Er nimmt ihn schon mal den ganzen Besitz weg, aber wo er das dann wiederbekommt, dann zieht er mit dem König von Sodom wieder nach Sodom rein. Und man liest dann in den nächsten Kapiteln, da macht er sogar Karriere, da sitzt dann mit im Stadtrat, also das war damals das Tor, da haben sich die Oberen der Stadt getroffen, erst mit einer von ihnen und am Ende verliert er alles. Also Gott rettet ihn zwar aus Sodom, aber er verliert allen Besitz, er verliert sogar seine Frau bei dieser Flucht und man merkt dann im Laufe der Geschichte, seine Kinder, die sind zutiefst von dem Gedanken von Sodom geprägt, von denen ihrer Ethik und am Ende ist der Lot ein armer, entehrter Mann, der in der Höhle wohnt. Also der hat nichts mehr von dem, was er sich eigentlich erstrebt hat. Und Abraham macht ja deutlich, ich will mit dem König von Sodom nichts zu tun haben. Also ich will nicht mal von ihm einen Schuhriemen nehmen oder irgendeinen Faden, also nicht mal was Kleines. Also das soll niemand sagen, ich bin durch den reich geworden oder ich habe irgendwas mit dem zu tun. Und stattdessen erkennt er den Melchisedek an und sagt, das ist jemand, der über mir steht, das ist ein Priester Gottes, und er gibt ihm 10% der ganzen Beute. Also das heißt, er gibt dieses Geld an den Melchisedek und er weiß, das ist ein Vertreter Gottes, dann gibt es ihm letztendlich Gott damit. Und das ist, ne, er hat vorhin gesagt, so die Handbewegung des Teufels ist so nehmen und festhalten, und die Handbewegung vom Teufel, und die Handbewegung Gottes ist geben und mit einer offenen Hand dort zu sein. Und das merkt man bei dem Abraham. Ne? Er lässt hier einfach los, er gibt hier Besitz ab und gibt den ganzen Besitz wieder zurück an die Leute, denen es gehört hat. Und das merkt man, obwohl er so reich ist, bestimmt Besitz nicht sein Leben. Also er hat diesen allen seinen Besitz so mit offenen Händen. Ihm ist es viel, viel wichtiger, eine enge Beziehung zu Gott zu haben. Und aus dem Grund, weil der Abraham was Besseres kennengelernt hat als Besitz, weil er Gott selber kennengelernt hat, dann hat der Besitz für ihn seine Anziehungskraft verloren. Also er weiß, der Besitz kann mir nie das geben, was mir Gott gibt. Gott hat mir ein Versprechen gegeben, eine Verheißung gegeben. Der gibt mir einen Sohn, von dem eine Nachkommenschaft kommt. Und am Ende wird Abraham von Gott genannt und sagt, das ist der Freund Gottes. Ne? Das ist das, was Abraham hatte, eine Freundschaft mit Gott. Und das ist für ihn viel, viel reizvoller als die Attraktivität des Besitzes. Und du stehst heute vor der gleichen Wahl wie der Abraham. Ne? Vor dir stehen auch zwei Könige. Der eine bietet dir an, nimm den Besitz. Also das ist das, was dir die Welt jeden Tag erzählt, dass du sagst, du brauchst mehr Geld, du brauchst mehr Besitz, du musst dir das und das noch leisten, damit du glücklich bist. Und auf der anderen Seite steht Jesus und bietet dir seine Freundschaft an. Und beide Könige, die wollen dich beeinflussen. Der König dieser Welt, ne, der sagt dir, das Wichtigste ist Besitz. Und der König, der wahre König der Welt, also ja, Jesus selber, der mal diese Welt in alle Zukunft regieren wird, der sagt, guck mal, ich habe mein Leben für dich gegeben. Du existierst auf dieser Welt, weil ich das wollte. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter geformt. Und ich habe dich reich beschenkt mit vielen Fähigkeiten, mit Gaben. Und dann habe ich mich für dich selber hingegeben. Jesus, der wahre König der Welt, der hat buchstäblich das letzte Hemd für dich hingegeben. Das hat er am Kreuz verloren, hat sein Leben verloren, damit du für immer reich bist. Also mit einem Reichtum, der nie vergeht, der in alle Ewigkeit bleibt. Und aus dem Grund musst du jetzt nicht auf dieser Erde allen Reichtum sammeln, weil du bist gemacht für ein Leben, was ewig anhält, wo du mal all das, was du dir jetzt ersehnst, einfach geschenkt bekommst. Und Gott möchte, dass das jetzt schon in deinem Leben deutlich wird, dass du sagst, ich kann genauso großzügig sein wie Gott. Jesus sagt, sammel dir keine Schätze auf der Erde, sondern sammel dir Schätze im Himmel, weil die Schätze auf dieser Erde, die werden irgendwann vergehen. Also entweder du selber wirfst sie auf den Müll, oder deine Kinder oder Enkel werfen sie auf den Müll. Aber die Schätze, die du dir im Himmel gesammelt hast, die kann dir niemand nehmen. Und ich habe mir längere Zeit Gedanken gemacht, was sind denn die Schätze im Himmel? Und ich glaube nicht, dass es irgendwelcher materieller Besitz ist. Ne? Wenn man Offenbarung liest, so die himmlische Stadt, da ist das, was für uns wertvoll ist, das ist dort Straßenpflaster, so, das ist aus Gold, so ein Goldbarren. Das ist nicht, das hat dort keinen Wert mehr. Aber das, was für Gott ganz sehr wertvoll ist, Paulus sagt es mal, er redet davon, dass die Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, dass das seine Schätze sind. Und das, glaube ich, das sind die Schätze im Himmel. Und da werden Leute unterschiedliche Schätze haben. Da gibt es Leute, die sind zwar gerettet, die kommen in den Himmel, aber die stehen dort, bildlich gesprochen, arm dort, weil sie dort niemanden treffen, der durch sie zum Glauben gekommen ist oder den sie beeinflusst haben. Und dann gibt es Leute, die sind dort ganz reich, die werden im Himmel von vielen Leuten begrüßt werden, die gesagt haben, weil du dich damals eingesetzt hast, bin ich heute hier. Du hast vielleicht Geld gegeben, damit ein Missionar im Kongo oder wo auch immer angestellt sein kann, und dadurch habe ich die gute Nachricht bekommen. Oder du hast Geld gegeben, damit Leute hier in der Gemeinde angestellt werden und die Gemeinde gut organisieren, damit hier noch mehr Leute zum Glauben kommen. Oder du hast Geld gegeben, damit das Gemeindehaus einladend ist. Oder was auch immer. Oder du hast deine Wohnung aufgemacht. Gastfreundschaft ist im Neuen Testament ein ganz hoher Wert. Ne? Das ist eine Voraussetzung für Älteste. Die müssen gastfreundlich sein. Die müssen Fremde in ihre Wohnung aufnehmen. Weil da sehen Menschen, wie unser Leben wirklich mit Jesus funktioniert, in unserer Wohnung. Und dafür brauchen wir Geld. Wir hatten mal ein junges Paar begleitet vor ihrer Hochzeit. Wir sitzen mit denen bei uns zum Essen. Also wir haben sie eingeladen. Und dann erzählt der Mann, dass er das ganz komisch findet, ja, so nach dem Motto, dass er niemand anders einlädt zu sich. Das kostet Geld, die Leute machen Dreck, das muss er hinterher wieder wegräumen. Und ich habe gedacht, wie dumm bist du bloß. Also, ne, wo sagst du? Und wie viel verpasst er? Er denkt, ich habe viel und ich behalte viel, aber am Ende hat er ganz viel verpasst und hat ein armes Leben. Oder du kannst dein Reichtum verwenden, kannst dein Auto benutzen, um Leute mit dir her zum Gottesdienst zu bringen. Oder irgendwie Gottes Anliegen zu unterstützen. Und hier kommt zum ersten Mal in der Bibel der Gedanke vom Zehnten vor. Abraham gibt 10% vom Besitz ab. Im Alten Testament war das Pflicht. Die Leute mussten 10% abgeben. Im Neuen Testament gibt es keine Prozentzahl. Ne? Da heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, wir sollen freiwillig geben. Und trotzdem denke ich, dass 10% eine gute Regel sind. Die sind so viel, dass man es merkt, wenn man es weggibt. Aber es tut noch nicht so richtig weh. Also man kann immer noch gut leben davon. Und manche verdienen auch noch mehr. Die können im Laufe der Zeit mehr geben. Ne? Jesus sagt mal, sammle Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Ne? Dein Herz ist wie so eine Kompassnadel. Und das ist immer dort bei den Dingen, die dir wirklich wichtig sind. Wenn du dein Geld in Aktien investierst, dann ist dein Herz dort. Also dann interessierst du dich auf einmal, wie Siemens geht. War dir vorher vollkommen egal. Aber dann guckst du halt nach und willst wissen, wie entwickeln die sich gerade, weil das ist ja dein Geld. Ne? Was gewinnst du oder gewinnst du nicht? Wenn du dein Geld aber investierst, zum Beispiel in einen Missionar, dann liest du denen seinen Rundbrief und willst wissen, wie geht es denn denen? Kann ich den irgendwie unterstützen? Muss ich den ermutigen? Oder irgend sowas halt. Ne? Also deshalb die Ermutigung, sammelt dir Schätze dort, wo sie dir niemand nehmen kann, wo die keine Motte zerfrisst, wo dir es niemand stehlen kann, wo nichts kaputt gehen kann. Und du wirst dich in aller Ewigkeit daran freuen können, dass du mit dem, was Gott dir geschenkt hat, entscheidend dazu beigetragen hast, dass Gottes Reich sich ausgebreitet hat. Amen. Ich möchte noch mal beten und ihr könnt dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte Danke sagen, dass du so ein reicher und großzügiger Gott bist. Herr, wir sehen das in der ganzen Natur, die uns umgibt, in deiner Schöpfung, dass du dein Reichtum so überreichlich ausgibst, dass du uns mehr gibst, als wir brauchen, dass du verschwenderisch bist mit so viel Guten, du hast so eine Kreativität und du hast auch uns ganz reich beschenkt. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass wir genauso großzügig werden, dass wir mit den Dingen, die du uns gibst, das weitergeben an andere, dass wir uns nicht einreden lassen, wir müssten irgendwie uns was nehmen und wir müssten darauf sehen, dass es uns besser geht, Herr. Hilf uns, diese Welt und uns selber mit deinen Augen zu sehen. Und danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast und uns das vorgelebt hast, was es heißt, dass es Geben ist seliger als Nehmen. Amen.